Wir sind sehr glücklich, dass diese Veranstaltung zu einer mehrjährigen Veranstaltung geworden ist und dass für viele von Ihnen zu Regulars, zu unseren Stammgästen geworden sind, aber auch so viele neue Gäste zu uns in diesem Jahr gekommen sind. Unser Thema, unser Schwerpunkt dieses Jahr wird gelegt zum Bereich von der Grundlage Forschung zur Therapie, so haben wir das genannt. Aber unser Veranstalter, wenn man das so sagen will, des heutigen Tages ist der volle Forschungsbereich 8.4. Und das ist ein Forschungskonsortium, ein Forschungsverbund der Universität, der durch die deutsche Forschungsgemeinschaft gefördert wird. Denn sehr viele Wissenschaftler, Neurowissenschaftler aus unterschiedlichen Fachdisziplinen der Universität zusammengebracht, das heißt Chemiker, Biochemiker, Biologen, Psychologen, Mediziner, Informatiker, die alle an einem Projekt gemeinsam arbeiten. Und eine unserer Kernfragen ist zum Beispiel, wie das Gehirn Sinneseindrücke benutzt, um sich zu verändern und um Gedächtnisse zu bilden. Das heißt, wir beginnen auf der Ebene der Basis und verarbeiten oder studieren oder erforschen immer leider nicht, wie es dazu kommt, dass wir überhaupt lernen können und Erinnerungen ein Leben lang behalten können. Diese Fragestellung breitet sich auf verschiedenen Bereichen, beispielsweise überhaupt, so auf kognitive, auf mechanistische, auf funktionelle Ebene, wie lernen wir? Wie kann man unser Gehirn überhaupt lernen? Wir untersuchen auch Mechanismen der Gedächtnisbildung und wir untersuchen auch höhere kognitive Prozesse in Menschen und auch in unterschiedlichen Tieren, um zu verstehen, wie beispielsweise wir komplexe Entscheidungen treffen können, wie gewisse Wahrnehmung zustande kommt, aber auch wie das Gehirn in der Lage ist, in so viele Situationen sich zu adaptieren, sich zu erholen, teilweise zu normalisieren, nachdem das Gehirn mit einer Herausforderung konfrontiert wurde, wie eine Verletzung im Ausfall einnehmen. Man wird taub und verliert seine Sehkraft oder durch verschiedene Formen der Schädigung. Wenn wir diese Prozesse verstehen, verstehen wir auch zum Teil, dass wir verletzt hier krank sind. Und deswegen ist das auch ein Teil des Bitte kein Teil des heutigen Tages sein, dass wir vier Vorträge heute Ihnen anbieten, wo man unterschiedliche Aspekte der Hirnforschung erfahren wird oder von den Ergebnissen was mögen wird, wo man einerseits erzählt bekommt, was passiert, wenn das Hirn krank wird, aber andererseits, was man tun kann, um solche Veränderungen zu verhandeln. Brain Dead heute haben wir nicht nur unsere Vorträge, sondern wir müssen uns sehr wenig im Vorfeld bei allen Gastprozessen bedanken, dass sie auch die Zeit genommen haben, um zu uns heute zu kommen und ihre Forschung, ihre Forschungsergebnisse hier zu erzählen. Aber wir haben auch ein Namenprogramm. Es ist jetzt die Tradition geworden, dass wir viele Selbsthilfegruppen hier bei uns heute haben, die sind in dem Raum nebenan. Ich bedanke mich auch bei Ihnen allen, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Aber nehmen Sie auch in den Pausen zu den Selbsthilfegruppen, da können Sie auch sehr viele über Ihre Erkrankungen lernen und auch lernen, wie man Unterstützung in Situationen, in solchen Situationen bekommt. Und Sie können auch ein bisschen interagieren, ein bisschen so ein paar Dinge anfassen, ein paar Sachen ausprobieren, andere Sachen zu lernen, vielleicht zu lernen, wie zu lernen, andere Sachen zu lernen, wie Sie vielleicht Ihre eigene Gehirnleistung steigern können. Ausnahmsweise hatte ich heute auch einen Vortrag, das habe ich in den letzten Jahren nicht getan, aber ich habe letztes Jahr versprochen, dass ich das tun werde. Und daher gehe ich sofort über zu dieser Präsentation. Ja, und bevor ich das tue, weil immer am Ende des Tages ist es zu spät, ist es auch sehr wichtig, dass ich im Vorfeld mich bei Frau Oberheiler bedanke. Sie leitet das Öffentlichkeitsprojekt innerhalb des Forschungsbereiches, hat exzellente Organisationen geleistet. Alles, was Sie heute hier sehen, im Sinne des Rahmenprogramms, der Vorträge, der die Veranstaltungen sich würde von Frau Heiler organisiert. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen dafür und auch unser Team insgesamt. Wir haben, wie Sie sehen, wir haben viele junge Menschen draußen kennengelernt, wie Sie sehen. Sie kommen aus dem SFB, aus der International Gratitude Movement, auch für die Unterstützung, auch für die Unterstützung innerhalb des SFB. Ich danke Herrn Kaufmann, unserer Öffentlichkeitsmannschaft. Also das ist ein großes Unternehmen, beziehungsweise benötigt sehr viele Organisationen und ich bin endlich dankbar, dass die das tun und dass sie diese Unterstützung bekommen, damit wir auch hoffentlich heute eine optimale Leistung für sie erbringen können. Also. Dann gehe ich dann selber rüber, dann muss ich meinen Hut wechseln, dann sprechen des SFBs zu forschen, innerhalb des SFBs forschen auch innerhalb der Neurowissenschaftlichen Gemeinschaft, Gemeinde der Universität. Was ich in diesem Vortrag jetzt machen werde, ist ehrlich gesagt sehr wenig meine eigene Forschung in diesem Bereich sagen, obwohl in meiner Abteilung machen wir sehr viele andere Forschung, sondern ich möchte zwei Dinge machen. Erstens, Ihnen auf eine relativ oberflächliche, aber trotzdem informationsreiche Ebene, hoffe ich mal, erzählen, was passiert mit unseren Gehirn, wenn wir an Alzheimer haben. Aber auch, was wir tun können, um unser Risiko dazu zu senken. Und da ich diese Botschaft für sehr wichtig halte, habe ich meine Daten sehr wenig in diesen Vortrag reingebracht, sondern werde ich auch von den Daten meiner Kollegen auch weltweit erzählen, sodass sie ein Gesamtbild zur Alzheimer-Erkrankung und unser Stand des Wissens bekommen können. Also, um erstmal zu erzählen, was passiert, wenn wir an Alzheimer erkranken, müssen wir wissen, verstehen, was passiert, wenn wir Gedächtnisse bilden, und zwar auf physiologischer Ebene. Das ist ein menschliches Gehirn. Wenn man das so anschaut, das ist so gut im so letzten Endes, wie das in der Natur ausschauen würde, das ist eine Skizze, wenn man letzten Endes das Gehirn so mittrennen würde, man sieht dann die Hälfte des Gehirns an. Was ich hier erstmal betonen möchte, ist, dass wir durch diese ganze Falschen auf oder im Gehirn, dass wir eine gigantische Oberfläche bilden, in dem unser Hirnzellen finden, unsere Neuronen. Das ist unser Hirnrinde, sogenannte Cortex. Wenn wir den Cortex rausziehen würden und flach bügeln würden, würde bei allen von Ihnen eine Fläche herausstellen, die so groß wäre wie ein Fußballfeld. Also das ist eine gigantische Fläche. Und innerhalb dieser Fläche, innerhalb dieses kleinen Hirnrindes, nur wirklich sehr dünn ist, in der Tat, haben wir Milliarden an Hirnzellen, aber Milliarden. Und diese Hirnzellen sprechen miteinander, kommunizieren miteinander. Durch kleine Kommunikationsstellen, die nennen wir Synapsen, und diese Synapsen, diese Kommunikationsstellen erlauben, dass ein Input, Stimmung, ein Gedanken von einem Neuron zu einem anderen rüberspringen kann. Also die sind die Stellen, wodurch eine Hirnzelle mit einem anderen kommunizieren kann. Und so sehen die im Durchschnitt aus. Also man hat einen Zellkern, man hat einen Körper, man hat diese kleinen Projektionen, und es ist an diesen Stellen, wo solche Projektionen dann theoretisch in der Nähe, also nicht in Berührung, aber in der Nähe eine Projektion von einem anderen Neuron kommt, dass diese Synapsen gebildet werden und die Neuronen miteinander bilden können. Also das menschliche Gehirn hat im Durchschnitt 100 Milliarden Neuronen. Und jede dieser Neuronen können bis zu 15.000 Synapsen bilden. Also 15.000 Kommunikationsstellen. Das heißt, wir haben eine unfassbare Kapazität zu lernen. Weil wenn wir lernen, wird die Gedächtnisbildung, die Bildung der Gedächtnisse an diesen Kontaktstellen, an den Synapsen gemacht. Das heißt, wir haben 100 Milliarden mal 15.000, Sie können die Mathe selber machen, so Milliarden von Milliarden von Synapsen. Wenn unser Gehirn gesund bleibt, gibt es überhaupt keinen Grund, weshalb wir bis ins höchste Alter, 100, 110, immer noch richtig gut lernen können, weil wir die Kapazität dazu haben. Wir haben auch die Kapazität dazu, auch wenn wir Hirnzellen im Laufe des Lebens verlieren, was absolut der Fall ist. Wir haben nicht am Ende des Lebens genauso viele wie am Anfang oder als junger Erwachsener. Aber wir haben trotzdem eine enorme Kapazität. Also das ist nicht der Grund. Wenn jemand mir sagt, ich bin jetzt 90 und ich habe das Gefühl, ich kann nicht mehr lernen, weil das Gehirn gesund ist, ist das nicht der Grund dazu. Weil die Kapazität dazu haben wir. Und die verlieren wir nicht, solange wir gesund bleiben. Wenn Neuronen miteinander reden, und jetzt müssen Sie sich vorstellen, das war so, das ist das Ende einer Projektion von einem Neuron, das ist der Anfang einer Projektion von einem anderen Neuron, dann tun die Neuronen das, indem die kleinen Impulse aneinander schicken. Da gibt es einen Spalt dazwischen, das muss übersprungen werden. So ein Neuron, eine Projektion schickt Neurotransmitter oder setzt der Neurotransmitter frei, es bindet sich an Neurotransmitterrezeptoren auf diese Stelle. Dadurch kann ein elektrischer Impuls übertragen werden. Und das machen wir mal 100 Milliarden oder mehr. Also wir haben dann ein gigantisches Netzwerk im Gehirn von Neuronen, die Kontaktstellen mit anderen Neuronen bilden, die miteinander reden und Informationen die ganze Zeit aneinander schicken. Deswegen kriege ich wirklich Plack, wenn ich Werbemaßnahmen wie für das Spielchen Lucy höre, wo irgendjemand sagt, wir benutzen nur 10% unseres Gehirns, was würde passieren, wenn wir den Geld benutzen? Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, aber es läuft ein Spielfilm momentan im Kino, wo ein junges Mädchen sich mit dicken Ente angeblich den restlichen 90% unseres Gehirns aktivieren kann. Wir benutzen unser Gehirn die ganze Zeit. Weil es geht nicht nur ums Überlegen oder Gedankenbildung oder Gedächtnisbildung, sondern die Steuerung unserer Motorik, die Wahrnehmung, alle Sinnesreize, was wir hören, was wir sehen, das Gehirn entscheidet die ganze Zeit, ignoriere ich das oder passe ich da auf? Lerne ich davon oder eben nicht? Ist das mir wichtig oder nicht? Ich will jetzt laufen, dann muss meine Zerebellum, andere Hirnregionen, meine motorischen Kortex, alles für mich steuern. Also diese Mitmenschen, die Hirn die ganze Zeit und zwar ziemlich viel davon, das Gehirn ist ein enormer Energiefresser. Das Gehirn frisst 20% unseres Energiebedarfs, unserer sollwerten Energie, selbst dauerhaft. Es gibt Zeiten, wo das noch schlimmer ist. Also, wenn man sowas hört, und ich hoffe dadurch, durch diese Werbemaßnahmen, hat man nicht noch eine Generation mit dieser falschen Information geprägt. Unser Gehirn ist so energiehungrig, dass Teile, die wir nicht brauchen, Neurotransmitter, die wir nicht brauchen, Originellen, die wir nicht brauchen, einfach abgebaut werden. Wir benutzen, was wir brauchen, aber wir brauchen diese Energiefragen, die wir spielen. Und ich komme gleich noch mal dazu. Also, wir lernen durch Synapsen, die Kommunikationsstellen zwischen Neuronen, die sich verändern können, und zwar dauerhaft. Man nennt das synaptische Plastizität. Und durch die Veränderung dieser Synapsen können wir unsere Gedächtnisse an diesen winzig kleinen Stellen speichern. Und zwar, wenn wir es wirklich wollen, dauerhaft, ein Leben lang. Eine der Hirnstrukturen, die extrem wichtig ist, sind Prozesse, die mit dem Lernen von Fakten oder die Speicherung unserer Erlebnisse, unserer Autobiografie, unserer Biografie des Lebens, ist der Hippocampus. Diese Struktur bildet sehr viele Formen der synaptischen Plastizität. Das heißt auch, nicht nur das, sondern es bildet auch sehr viele Formen der sogenannten deklarativen Gedächtnisse. Die sind, wie gesagt, Gedächtnisse von Fakten, also semantische Informationen. Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland. Oder subjektive, exotische, persönliche Fakten. Ich war in Berlin am Samstag, um an einem Geburtstagsfeier zu beteiligen. Dafür brauchen wir unseren Hippocampus. Der ist auch wichtig, wenn wir Erinnerungen wieder abrufen wollen. Dann war das mal, als es zum Feier ging. War das in 2013 oder 2012 und wann? Also wenn wir die Informationen abrufen, brauchen wir auch den Hippocampus. Und deswegen ist es von besonderer Bedeutung und Interesse, dass diese Struktur, die Struktur, die sehr betroffen wird bei der Alzheimer-Erkrankung, weil durch eine Degeneration, durch Schädigung dieser Struktur, verlieren wir nicht nur peu à peu die Fähigkeit, neue Erinnerungen zu bilden, sondern wir verlieren die Fähigkeit, alte Erinnerungen zu behalten oder abzunehmen. Wo ist er denn? Also der steckt tief im Cortex, eigentlich unter dem Cortex. Man nennt den bekannten Archicortex, der ist nicht in der Hirnrinde, sondern liegt darunter. Und die Anatomen, die den Hippocampus, wir haben zwei Seiten hier, die Anatomen, die den Hippocampus zuerst gesehen haben, beschrieben haben, haben ihn Hippocampus genannt, weil sie meinten, er sieht aus wie ein Seepferdchen. Ein Hippocampus ist das lateinische Seepferdchen. Also, da liegt er. Okay, so jetzt, ich weiß, Herr Professor Achmacher, nachher werden ein bisschen mehr Details zur Gedächtnisbildung geben und da freue ich mich darüber, weil ich wollte nicht zu viel dazu in den Vorschlag erzählen, weil ich möchte eher auch erzählen, was passiert, wenn wir dann an der Alzheimer-Krankheit leiden. Es gibt zwei Hauptakteure bei der Bildung, bei der Entwicklung dieser Erkrankung. Eine heißt Tau, eine andere heißt Beta-Amyloid. Es gibt noch ein paar andere, so es gibt eine andere, ein Gen, ApoG. Der Achmacher wird was dazu sagen, aber ich bleibe bei Tau und Amyloid, weil die sind die Hauptakteure. Wir haben die alle im Gehirn. Und die sind normalerweise für die normale Hirnfunktion sehr wichtig. Die erlauben uns Strukturen zu halten. Die erlauben uns ganz bestimmte Funktionen zu gewährleisten. Aber bei der Alzheimer-Krankheit geraten die außer Kontrolle. Wir bilden eine veränderte Form von Tau. Und durch diese Veränderung bekommen wir so Fibrilknoten innerhalb der Hirnzellen. Können Sie sich vorstellen, dass eine Hirnzelle ist wie ein Hochleistungs-Schweizeruhr? Mit einem Uhrwerk, das ganz bestimmte Dinge die ganze Zeit leistet. Proteine in Bewegung sind, Neurotransmitterrezeptoren, die Oberfläche der Zelle bringt. Es ist ständig in Bewegung, in seine Mechanik. Und stellen Sie mal vor, Sie tropfen jetzt ein bisschen Erbsenwachs da rein. Dann kann die Uhrwerk auch nicht funktionieren. Und so kann man das sich hier vorstellen. Durch diese Knoten, die innerhalb der Neuronen kommen, kann diese Uhrwerk nicht mehr funktionieren. Also die normale Leistung der Zellen wird vermindert oder gar unterbrochen. Bei Beta-Amyloid, wenn diese Proteine, und wenn die Bildung dieser Proteine außer Kontrolle geht, dann bekommen wir Abladungen an den Synapsen, genau an den Kommunikationsstellen. Dadurch können die Neuronen nicht mehr richtig miteinander reden. Nur Beta-Amyloid ist nicht nur quasi ein Störfaktor, es ist die Ablagerung, die Bildung von sogenannten Amyloid-Plaques, das die Kommunikation verlagert, sondern das ist giftig. Und das Immunsystem erkannt das als solches und versucht, das wegzukriegen. Also wir kriegen Inflammationen nicht hin. Und das ist eine böse Kettenreaktion. Weil der Körper meint, wir leiden unter einem Dauerinfekt. Und Sie wissen selber, wie schlimm das ist, wenn Sie manchmal das so hätten. Wenn man dauerhaft chronisch unter einem Infekt leidet, dann leidet das ganze Körper mit. Also durch die Inflammation werden Sie jetzt dann weiter in Mitleidenschaft gezogen. Ihre Leistung sagt weiter ab. Wir haben normalerweise einen sehr effektiven Haushalt. um solche Proteine im Schach zu halten, dass die im gesunden Bereich bleiben. Aber es ist genauso wie ein schön gepflegter Garten. Wenn man mehrere Stunden am Wochenende damit verbringt, dann bleibt es schön. Man vernachlässigt das eine Weile lang, eine Zeit lang. Man wird verhindert und man kann nicht so viel Arbeit da reinstecken. Wenn wir beginnen, das Unkraut zu wachsen, Rasen ist 2 Meter hoch und so weiter, ist genau dasselbe Phänomen. Sobald der normale Haushalt aus dem Gleichgewicht gerät, die Enzyme, die normalerweise diese Proteine in den Normbereich halten, sobald die überfordert werden, kommen wir in eine böse Kettenreaktion, weil eine Mehrbildung von Tau führt zu einer Mehrbildung von Beta-Amyloid. Und die fördern ihre Bildung gegenseitig an. Das heißt, wir kommen in eine böse Kettenreaktion, wo wir immer mehr und immer mehr und immer mehr von diesen Proteinen haben und dadurch immer mehr Störung der Gehirnfunktion und immer mehr Neurodegenerationen haben. Das Faszinierende, aber auch Störungsdame, ist, dass es sehr früh im Leben beginnt. Meine Großmutter ist an Alzheimer erkrankt, mit ungefähr 80 Jahren. Aber die Entwicklung dieser Erkrankung bei ihr begann ab 40. Das heißt, möglicherweise fing es auch in einer frühen Phase der Alzheimer-Erkrankung. Und sie werden das nicht an mich erkennen, weil ich habe keine kognitive Defizite. Also die Störung, die neue Generation beginnt. Bis zu 30 Jahren, bevor wir krank werden, bevor die Ärzte sagen, Moment mal, die Vergesslichkeit ist nicht normal und wir müssen da einhalten. Denn je nachdem, in welcher Gesundheitslage man ist, bis 30 Jahre später beginnen wir die Schule der Vergesslichkeit zu zahlen. So in der Regel ungefähr 58. Die Familie merkt, irgendwas stimmt hier nicht. Dann geht zum Arzt und der Arzt sagt, okay, das müssen wir eher unter der Lupe nehmen, man gibt die Bildgebung und so weiter und man wird mit milden kognitiven Beeinträchtigungen demonstriert. Ungefähr 5 Jahre später geht es richtig los mit den Symptomen der demente Erkrankung, wo man gigantische Gedächtnisverluste hat, keine neue Gedächtnisbildung kann und so weiter. Aber diese Kettenreaktion fängt davor an. Das heißt, letzten Endes, wenn wir präventiv das Alzheimer umgehen müssen, nicht bloß die Symptome behandeln möchten, müssten wir schon überlegen, was können wir hier tun? Nicht um das zu diagnostizieren, sondern was können wir hier tun, um vorzubeugen, dass wir selber in so eine Situation im Reifen kommen. Jederzeit. Zu jeder Zeit kann man was tun, um das eigene Risiko abzusenken und der Fehler auch ganz wie. Das Problem hier ist, auch wenn man milde kognitive Beeinträchtigung hat, kann man versuchen, das Fortschreiten der Erkrankung auszugrenzen oder gar zu stoppen. Nur die Hirngegebenen zur Schwerführung zu gehen kann man nicht retten. Der Grund aber, weshalb man so lange aufhalten kann mit einer Zunahme der neuen Generation, aber keine Symptome, ist, weil wir 100 Jahre Erfahrung im Gehirn haben. Und weil unser Gehirn in der Lage ist, Defizite auszukompensieren. Eine kann die Aufgabe eines Teilgehirns, kann die Aufgabe von den betroffenen Teilgehirns übernehmen. Also wir haben einen Puffer, das wir benutzen können. Der Puffer reicht irgendwann mal nicht mehr aus und so viele Teile, die jetzt beschädigt sind, dass letzten Endes die Neuronen die Übigkeit sind. Das läuft schief. Es wird nur ein winzig kleines Prozentteil, eine winzig kleine Gruppe der Gesellschaft hat eine genetische Prädisposition zur Alzheimer-Erkrankung. Es ist winzig klein. Die Mehrheit von uns, die an Alzheimer leiden werden, haben das nicht dazu gesagt. aber wir tragen selber dazu bei. Und wir tun das durch unser Lebensstil. Weil unser Körper und unser Gehirn sind hochtechnische Systeme, die durch ständige Wartung und durch eine komplexe Choreografie von Versorgung und Schutzmaßnahmen gesund gehalten werden. Und zwar dauerhaft. Wir sind hochkomplexe Organismen, Wunderwerke der Natur. Aber es kommt nicht nur an einen Kreis. Wir haben ein Immunsystem, wir haben ein Herz-Kreislauf-System, ein Verdauungssystem, ein Nierensystem, Gehirn. Alle diese Systeme müssen zeitgleich koordiniert werden, versorgt werden, geschützt werden. Und zwar ein Leben lang, wenn wir gesund bleiben möchten. Aber wir leben länger. Das ist toll. Ist das ein Problem? Gibt unser Gehirn hohe Alte aus? Ich sage nein. Wie ich am Anfang gesagt habe, wenn wir gesund bleiben, haben wir eine grenzenlose Kapazität, neue Informationen zu lernen, alte Erinnerungen beizubehalten. Das ist nicht der Grund. Aber je länger wir leben, desto länger muss unser Körper mit den Konsequenzen unseres eigenen Selbstmissbrauchs leben. Damit meine ich, wir essen zu viel Fettiges, zu viel Junkfood. Wir essen zu viel Süßes. Und heutzutage werden fast alle süße Nahrungsmittel, die wir bekommen, mit Fructose behalten. Das ist ein energiereiches Zuckermittel, das von der Industrie, das ist ein Fruchtzucker, das modifiziert wurde, um Gerät, der ist extrem viel Süßes uns zu geben. Das ist ein Gift. Wir essen viel zu viele Sachen mit Fructose drin. Und die Mehrheit, wir trinken Alkohol. Alkohol hat auch Zucker drin, aber Alkohol ist auch ein Giftstoff. Die Ärzte sagen, alles im Maßen ist okay. Aber wenn Sie das jahrzehntelang machen, ist das ein kumulativer Prozess. Weil wenn so alleine ein Fett im Gesicht nicht ungesund, zu viel Fett ist ungesund. In all diesen Dingen, sei es Junkfood oder solche so mit, ja, künstlich erstellten süße Nahrungsmittel oder Alkohol, gibt es Giftstoffe drin. Jedes Mal, wenn wir das zu uns nehmen, das ist allein schon so hoch für unser Körper. Unser Leber muss versuchen, diese Stoffe abzubauen. Und zwar jedes Mal. Jedes Mal. Auch wenn man sagt, ich esse nur ein Burger pro Monat, wenn man das 22 Wochen im Jahr für 30 Jahre mit 7 Jahren macht, spielt eine Rolle. Umso mehr davon, desto schlimmer die Konsequenzen. Wir belasten unseren Körper mit unserem eigenen Lifestyle. Und noch dazu kommt die Tatsache, dass die Mehrheit von uns unbeweglicher sind als unsere Vorfahren, weil wir können Auto fahren oder vor Fernsehen oder Computer sitzen und uns unterhalten. Das Problem ist, wie gesagt, nicht das Essen ab und zu, sondern das Problem ist, wenn man das jahrzehntelang macht, weil das ist eine Dauerbelastung des Körpers. Und irgendwann mal kann unser Körper nicht mehr. Wir werden fett, wir werden diabetisch, wir werden ungesund. Wenn wir eine normale Mahlzeit zu uns nehmen, das wird beispielsweise in unserem Darm wahrgenommen, in unserem Leber. Die Strukturen schicken Informationen, die stimulieren ein sehr wichtiges Organ in der Peripherie, als Pankreas oder Bauchspeicheldrüse, und daraus, aus den Beta-Zellen, in diese Struktur wird Insulin zugeführt. Insulin ist ein Begriff, der ist Ihnen wahrscheinlich vertraut. Insulin wird freigesetzt, wenn wir Zucker einnehmen, egal in welcher Form, ob es ein Getränk ist, ob es ein Glas Wein oder Bier ist, oder es einfach Kuchen, egal, ob es Zucker drin ist, wird Insulin freigesetzt. Und das ist normal. Weil was unser Körper eigentlich tun will, ist durch Insulin, durch Rezeptoren, die auf anderen Organen liegen, die auf dem Hirn, einen Weg der Versorgung eröffnen. Über Insulinrezeptoren im Gehirn kann die Hirnzellen Glucose aufnehmen und das benutzen, um den Energiebedarf abzudecken. Ist sehr wichtig. Wenn wir zu viel Zucker essen, zu viel Kuchen essen oder was auch immer, so mehr einnehmen, als wir eigentlich brauchen, dann benutzen wir Insulin, um das zu speichern. In Fettzellen, teilweise in Muskeln, damit wir dann Energie in unseren Muskeln haben, aber wir bilden Fett und wir werden immer fetter, wenn wir zu viel essen. Weil einige unser Körper in Werten haben, geschlechtliche Tagen, heutzutage haben wir in diesem Sinne, in unserer Teil des der Welt, diese Probleme nicht, dass wir hungergefährdet sind. Das ist alles richtig, ist alles normal. Nur der Bauch, die Bauchspeicheldrüse ist so angelegt, dass wenn wir eine Mahlzeit nehmen, mit der Spitze der Insulinfreisetzung, das sagt ab. Der Zucker in diese Mahlzeit wird abgebaut, benutzt, gespeichert und dann hat der Körper seine Ruhe. Wenn wir aber zwischen den Mahlzeiten unser Schokoriegel essen, unser Donuts essen, wir trinken Apfelschorle, alle Bezüge mit Fructose oder Zucker drin, dann geben wir unsere Bauchspeicheldrüse keine Pause. Das heißt, dann muss Insulin praktisch die ganze Zeit oder mindestens auf dem höheren Niveau freisetzen, als er eigentlich so gebraucht war. Eigentlich ursprünglich von dem lieben Gott oder wer auch immer gedacht war, als der Pankreas entworfen wurde. Also dauerhaft belasten wir ihn. Irgendwann mal wird dieses Organ müde. Er kann nicht mehr so viel Insulin produzieren. Beziehungsweise, weil er dauerhaft oder viel zu viel Insulin freisetzen muss, lernen die Organe im Körper, diese Insulin zu ignorieren. Die Rezepte dazu werden verändert. Irgendwann mal kann unser Körper diesen Stoffwechselprozess nicht aufrechterhalten. Dann werden wir die Rezepte kriegen. Aber wenn wir in diese Situation kommen, dass wir immer ungesünder werden, das heißt nicht, man muss theoretisch erkrankt sein, man muss nur ungesund, unfit und schlecht ernährt werden. Man hat auch das Problem, dass zusammen mit der Belastung des Pankreas, dass die schlechte Ernährung führt zu einer Inflammation, zu einer Entzündungsantwort im Körper, das auch unterstützt, dass Hirnzellen beschädigt werden und dass die Insulinrezeptoren auf den Hirnzellen nicht richtig funktionieren können. Das heißt, unser Gehirn beginnt zu hungern, obwohl wir die ganze Mahlzeit und Kohle und alles. Wir essen wie immer, aber unser Gehirn hat Hunger, weil er kann diese Nährstoffe, diese Glucose nicht mehr aufnehmen, weil die Rezeptoren durch den Missbrauch beschädigt werden. Also, was das bringt, und ich meine nicht so, dass diese Botschaft geht auch an die ganz jungen Leute hier, ist, dass es muss nicht sein, dass wir Diabetes haben, um Alkohol gefährdet zu werden. Wir brauchen nur übergewichtig durch falsche Ernährung, übergewichtig werden durch falsche Ernährung, wenn das dauerhaft bleibt, wenn irgendwann mal ab 50 bleibt, wenn man Glück hat, ab 60, der Diabetes Typ 2 diagnostiziert. Das heißt, die Insulinproduktion des Pankreas, die Insulinrezeptoren werden verändert durch diese Dauerbelastung des Pankreas. Personen, die an Diabetes leiden, auch übergewichtige Personen, sowohl Personen, die an der Grenze zu Diabetes sind, haben eine doppelte Chance, ein doppeltes Risiko an Alzheimer zu erkranken. Wir alle, wenn wir über 65, dass wir über 65 schaffen, momentan, haben ein 10%iges Risiko. Interessanterweise haben wir auch ein 10%iges Risiko, an Diabetiker plus 65 zu leiden. Im Jahr 2030 prognostiziert die Experten, dass über 40% der Gesellschaft in Europa über 65 werden und das Alzheimer-Risiko auch damit sich verdoppeln wird. Wenn wir die Häufigkeit von Alzheimer anschauen, auf der Welt momentan, und das vergleichen mit der Häufigkeit von Diabetes Typ 2, gibt es eine auffällige Koinzidenz, eine auffällige Überlappung. Und mittlerweile wissen wir, oder mittlerweile wird von anderen, von Kollegen gesagt, hypothesiert, dass Alzheimer ist eigentlich eine Form der selbst zugefügten Diabetes. Diabetes Typ 2, Typ 3. Und das wird bewiesen bzw. nachgewiesen durch verschiedene Studien. Also hier ist eine Studie, dass die dass den Glukoseverbrauch im Hirn von einem gesunden Menschen, hier wird gezeigt, wir haben verglichen gesunde Personen alle in seinem Alter mit jemandem mit einer milden kognitiven Beeinträchtigung, jemandem, der an Alzheimer leidet. Rot heißt, das Gehirn benutzt sehr viel Glukose in dem Moment. Blau heißt, die Hirnstellen sind momentan ruhig, brauchen nicht Glukose. Aber ich habe am Anfang gesagt, das Gehirn ist eine enorme Energiefresser. Benutzt 20% unseres Energiebedarfs. Also das ist ein gesunder Zustand. So sehen unsere Gehirne momentan aus. Hochverschiebt im Gehirn, viel Glukose wird benutzt. An dem Zeitpunkt der milden kognitiven Beeinträchtigung, also rein theoretisch früher Alzheimer-Stadium, sieht man bereits, die Glukose, der Glukoseverbrauch ist weniger. Und wenn man wirklich mit Alzheimer diagnostiert wird, dann sieht man sowas. Also das ist mit dem bloßen Auge sehr, sehr leicht zu erkennen. Alzheimer wird durch eine Glukosestoffwechselstörung auch charakterisiert. Eine Glukosestoffwechselstörung ist ein Hauptcharakteristikum von Diabetes. Wenn man auch bei Alzheimer-Patienten schaut, wo die Stellen der Glukosestoffwechselstörung zu finden sind, sieht man, dass man eine genaue Überlappung mit den Hauptstellen der Neurodegeneration findet. Also eine direkte Korrelation zwischen Glukosestoffwechselstörung, also hungernden Hirnregionen und Neurodegeneration ist schon bewiesen worden. Also, was das letzten Endes heißt, ist, dass wenn wir durch unser Lebensstil unser Körper dauerhaft belasten, zwar überwiegend mit zuckerhaltigen Substanzen, so dass unser Pankreas, unser Stoffwechselsystem nicht mehr richtig funktionieren kann, so dass unser Insulinrezeptor sich verändert, dann erhöhen wir dramatisch unser eigenes Alzheimer-Risiko, obwohl wir vorher keine genetische Prädisposition dazu hätten. Die gute Nachricht ist, dass jederzeit im Leben, wenn man 20 oder 70 Jahre alt, kann man was dagegen tun. Wenn man will, kann man seine Einstellung zu sich selber ändern. Wie wert sind sie für sich selber? Ist das wir wichtiger als ihre langfristige Gesundheit? Wir zahlen alle in eine Rentenversicherung ein, aber wir können auch in eine Gesundheitsversicherung unsere eigene einzahlen, indem wir einfach auf uns selber aufpassen. Damit wir einfach die Chance haben, bessere Chancen im hohen Alter zu haben. Die gute Nachricht ist, die wenig gefährdete Person, das heißt übergewichtig, aber noch nicht diagnostiert, können ihre Diabetes-Risiko halbieren, allein durch eine Ernährungsumstellung. Alleine indem man aufhört, zu viel zu essen bzw. zu viel Zucker zu sich zu nehmen. Das ist eigentlich unglaublich. Man kann die Uhr zurückdrehen. Und das geht in den Monaten. Auch wenn man an Diabetes Typ 2 leidet, die Aufwirkung auftritt durch falsche Ernährung und Unbeweglichkeit. Man kann diese Form, so wenn man grenzwertig erkrankt würde, kann man das vollkommen aufheilen durch Sport und eine geänderte Ernährung. Wenn man an Diabetes bereits leidet, und zwar längerfristig, kann man den Diabetes-Zustand verbessern, auch durch eine Änderung der Ernährung und durch Bewegung. Use it or lose it, sagen wir Hirnforscher. Wenn wir ein Leben lang uns die Mühe geben, unsere Gehirne neue intellektuelle Stoffe zu geben, wir lernen eine neue Sprache, keine Ahnung, Computersoftware, was auch immer wir tun, aber wir hören nicht nach der Schulzeit oder gar nach der Unizeit auf, sondern wir bemühen uns zu lernen. Dann verleihen wir unsere Gehirnzelle mit der Fähigkeit, flexibel zu sein in schlechten Zeiten. Man nennt das einen kognitiven Puffer. Wir bringen unseren Hirnzellen bei, die Aufgabe zu übernehmen, bei Ausfällen in anderen Hirnregionen. Und das ist auch wissenschaftlich bewiesen worden. Personen, die an Alzheimer erkranken, trotz alledem an Alzheimer erkranken, aber ihr Leben lang sich intellektuell beschäftigt haben, zeigen die Symptome viel, viel, viel später und bis zu 15 Jahre später als Personen, die wirklich so ein Leben als Zuckerkartoffel gelebt haben. Dieser Herr finde ich großartig. Der heißt John Salinas, der ist 91 Jahre alt. Der hat sich dessen Computerprogrammieren beigebracht mit 90. Also alles möglich, wenn man das will. Oft höre ich von Personen, die ich kenne, ja, ich bin jetzt irgendwie 40, von 50, 50, 60 plus, und ich habe das Gefühl, ich werde das vergessen. Ich habe das Gefühl, ich könnte es lernen, wie immer, oder ich vergesse das, ich schneller, oder bin ich jetzt dement erkrankt? In der Regel ist die Antwort nein. Nur ab 40, wenn man berufstätig ist, wird die Berufsbelastung in unserer heutigen Gesellschaft enorm. Es wird von uns verlangt, dass wir Multitasker sind. Und trotz das, was man in den Medien liest, sind wir auf kognitiver Ebene keine guten Multitasker. Wir sind nicht in der Lage, mit dem Smartphone uns zu beschäftigen, zu telefonieren, Videos zu bearbeiten, ein Gespräch zu führen, einen Brief zu schreiben, alle gleichzeitig und zu merken, was wir vorher gemacht haben. Wir können das nicht. Unser Gehirn braucht immer Zeit, um das, was wir gelernt haben, zu konsolidieren, einzuprägen, zu speichern, damit wir diese Information behalten können. Wenn wir zu viele Dinge zeitgleich machen, beziehungsweise uns nicht die Zeit geben, um das zu verarbeiten, was wir gelernt haben, werden wir keine langfristigen Gedächtnisse bilden. Das heißt aber nicht, dass wir krank sind. Das heißt letzten Endes, dass wir zu viel gleichzeitig machen, möglicherweise zu viel Belastung im Beruf haben, aber auch die Jugendliche, die noch nicht so weit sind, einfach alleine, indem wir versuchen, zu viele Sachen gleichzeitig zu machen. In Sachen Gedächtnisbildung ist das Gehirn kein guter Multitasker. Das Gehirn braucht immer Zeit. Noch dazu kommt die Tatsache, dass umso älter wir werden, desto langweiliger ist die Welt. Ist einfach so. So wie man auf Englisch sagt, been there, done that. Also das, was mit 20 unheimlich spannend ist, man nimmt einen Flieger nach Mallorca und verbringt zwei Wochen mit seinen Freunden am Strand, ist dann mit 50 vielleicht nicht so der Grund. Man hat das schon gemacht. Man interessiert sich natürlich an das, was in der Welt passiert. Aber alles kommt so vertraut vor. Das heißt, umso älter wir werden, desto schwieriger ist es zu lernen. Einfach weil, umso spannender wir etwas wahrnehmen, desto leichter ist es zu merken. Also, ich glaube nicht, dass Sie heute Morgen beim Frühstück so gern geschlafen haben. Aber diese Seite Baby fand das großartig. Also, wenn wir aufs Leben kommen, weil die Mehrheit von uns mitgefiebert haben, will ich wetten, dass momentan sehr viele von Ihnen hier könnten mir sagen, wann das war, was das betroffen hat und wo das war, wahrscheinlich an welchem Tag das war, dass Deutschland in diesem Jahr der Meisterschaft gewonnen hat. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sehr viele von Ihnen dieselbe Frage in diesem Kontext beantworten können. Weil das für viele von uns, sozusagen ich bin hier, von Ihnen, sehr wichtig war. In 1990. Also wir können natürlich Wege finden, um Sachen spannender zu machen. Unser Alltag, ja, sehr viele werden nach einer Weile durch Routine gemacht. Wir können aber Wege finden. Und wir auch nicht unbedingt falsch springen mit 90, sondern nicht mit dem Buch versuchen, eine Sprache zu Hause zu lernen. Gehen Sie zur Hochschule, wo Sie mit wo Sie Gleichgesinnte treffen können. Also suchen Sie selber Strategien aus, wo Sie das Leben für Sie spannender machen. Und dadurch geben Sie dem Gehirn die Chance auf, aber den Mittelalter Sachen mit relativer Leichtigkeit zu lernen. Wir müssen einfach aufmachen, dass wir unser eigenes Leben nicht zu langsam machen. Also, letzte Botschaft heute. Für viele von uns ist die Alzheimer-Krankheit kein ausweichendes Schicksal. Aber diese Dichte, das wäre viele von uns gefährdet sind. Wenn wir dagegen wirken wollen, wenn wir unser Risiko absenken möchten, müssen wir nur auf eine gesunde Ernährung achten, fit bleiben und aufpassen, dass wir unsere Gehirne immer noch ein bisschen Stoff geben, damit das Gehirn nicht vergisst, flexibel zu sein in härteren Momenten. Also damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.